Wie finden Sie es, dass in Deutschland die Kirchen dazu aufrufen, die AfD nicht zu wählen?
Dass man einfach pauschal sagen kann, wir sollen diese Partei wählen, die andere Partei dürft ihr nicht wählen, weil die unseren ideologischen, nicht religiösen Vorstellungen nicht entspricht. Das ist meines Erachtens ein Übergriff, dieser Kontrollwahn, der von Europa ausgeht, bis hin zum Denken der Menschen. Also es nimmt ja auch welche Züge an, was hier geschieht. Das ist eben die Tatsache, dass bei uns eben doch viele Politiker auf Kriegsfuß stehen zu unserer christlichen Überlieferung, die islamische Religion etablieren als ein Gegengewicht gegen das Christentum. Das muss man einfach offen so sagen, dass Eltern, die sich nicht jetzt auf die LGBT-Ideologie, diesen Wahn einlassen, dass denen die Kinder weggenommen werden, das ist nichts anderes als ein Verbrechen von Seiten des Staates.
Was würde passieren, wenn wir das Christentum aufgeben?
Ja, dann wäre Europa, würde zurückfallen, wirklich in die größte Barbarei.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich grüße Sie heute aus Rom. Wir sind hier in einem prächtigen Büro in einer Bibliothek unweit des Vatikans entfernt und neben mir sitzt, das freut mich ganz besonders, Kardinal Müller. Gerhard Ludwig Müller ist ein Eminenter der Theologie. Vielleicht ist sie dem einen oder anderen Weltwoche-Daily-Zuschauer ist er bekannt. Er war schon öfters hier zu Gast, kam zu Wort. Er ist einer der hochrangigsten Würdenträger der katholischen Kirche. Aktuell, seit 2021, sind sie Richter des höchsten katholisch-römischen Gerichts. Wenn das stimmt, ist das richtig. Ja. Alles gut. Dann freut mich ganz besonders, dass wir hier in dieser Karwoche, in dieser Osterwoche mit Herrn Kardinal Müller sprechen können, in dieser Zeit der Rückbesinnung. Gleich erste Frage, Herr Kardinal, was ist in dieser Woche wichtig, worauf muss man sich besinnen?
Ja, wir nennen das die Karwoche in der deutschen Sprache, aber eigentlich heißt es die heilige Woche, in dem die bedeutendsten, wichtigsten Geheimnisse des christlichen Glaubens angesprochen werden in der Verkündigung, aber auch dann gefeiert werden in der Liturgie, nämlich die Verurteilung Jesu zum Tode und dann seine Geißelung, die Dornenkrönung, also die ganze Tortur, die er auf sich genommen hat, bis zu dem furchtbarsten Tod, den es im Römischen Reich gab, die Kreuzesstrafe als Todesstrafe, aber dann auch, was ganz entscheidend ist, die Grundlage des christlichen Glaubens, dass diese Mächte des Bösen, des Todes nicht gesiegt haben, sondern dass Jesus, der Sohn Gottes ist, der Mensch wurde, vom Vater auferweckt wurde von den Toten und dass dadurch für uns alle die Tür, das Tor zur Hoffnung aufgemacht worden ist, nämlich dass uns das ewige Leben bevorsteht, jetzt schon geschenkt ist mit Beginn der Taufe, dass also, wie der Apostel Paulus sagt, der letzte Feind, nämlich der Tod, von Gott besiegt worden ist und dass wir in Jesus Christus die Erwartung haben, die Hoffnung haben auf das ewige Leben, das am Ende, auf Deutsch gesagt, alles gut ausgeht für uns.
Wo liegt in der heutigen Zeit, in der aktuellen Zeit, die Brisanz von Ostern? Wie oder was ist die aktuelle, zentrale Botschaft von Ostern an die Menschheit?
Die Botschaft von Ostern geht zum großen Teil gegen die Erwartungen vieler Leute weltweit, in der Politik, in den Ideologien, in den Philosophien, wo eben ein rein immanentistisches Menschenbild vorherrscht, wo man eben sagt, der Mensch ist nichts anderes als ein aus der blinden Natur hervorgegangenes Lebewesen und er wird auch wieder von dem größeren kosmischen Geschehen wieder verschluckt. Die Evolution bringt uns hervor, aber sie schluckt uns auch und am Ende steht eigentlich der Nihilismus oder ein verzweifelter Lebensgenuss. Letztlich steht hier die Hoffnungslosigkeit gegen die Hoffnung. Und das muss eben die Kirche, nicht nur die Kirche, insofern sie in den Bischöfen, Priestern, Pastoren vertreten ist, sondern die ganze Kirche als Glaubensgemeinschaft, jeder einzelne Christ, dann auch, aber wir auch in der Gemeinschaft, dieses Bekenntnis allen Menschen vorlegen, dass es keineswegs mit uns zu Ende geht und aus ist, dass am Ende alles mit Null multipliziert wird, sondern dass am Ende alles gut ausgeht und dass Gott der Sieger ist über das Böse in der Welt, über das Leiden, über den Tod.
Sie sagen es, Ostern, das Fest der Auferstehung. Was ist da Ihre persönliche Sicht? Was bedeutet diese Geschichte der Auferstehung für Sie persönlich?
Ja, das Gleiche wie für jeden anderen Christen auch. Natürlich auch ein Kardinal, der ja nicht als Kardinal geboren worden ist, sondern als Mensch wie jeder andere auch. Und auch der Natur, der Gesetz des Sterbens unterliegt, der Endlichkeit, der Begrenztheit, der Erfahrung, dass scheinbar am Ende alles irgendwie schlecht ausgeht, dass wir doch im Glauben diese feste Hoffnung haben dürfen, dass gegenüber dem Augenschein es am Ende doch gut ausgeht für uns, dass unser Leben nicht sinnlos ist, dass wir nicht total frustriert von dieser Welt scheiden, sondern dass uns ein Licht geschenkt worden ist, ein Aufblick, ein Durchblick, ein Hinblick auf Gott und dass am Ende doch Gott alles in allem sein wird, Christus alles in allen. Und dass am Ende das Leben über den Tod triumphiert und dass all das Böse, das es in dieser Welt gibt, nicht das letzte Wort hat.
Ist das gleichzeitig auch die wichtigste Botschaft des Christentums oder was ist für Sie generell vielleicht die wichtigste, die Kernbotschaft des Christentums?
Ja, die Kernbotschaft ergibt sich ja, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, besonders im Neuen Testament, aus der Verkündigung Jesu, das Reich Gottes verkündet, nicht ein Reich wie diese Welt, sagte ja vor Pilatus, mein Reich, meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt und nach der Art dieser Welt, wo man mit großen Legionen und einer großen Zahl von Divisionen, also militärischer Macht oder von einer gewaltigen Konzentration von Geld ausgeht und das sozusagen zur höchsten Norm erhebt. Sondern das Reich Gottes besteht ja in der Liebe zu Gott und zum Nächsten, in der Aufrichtung der Gerechtigkeit, dem Frieden des Herzens und des menschlichen Zusammenlebens. Das sind also diese Werte, wie man sagt, also die großen Ziele der Menschheit und jedes einzelnen Menschen, die nicht nur so traummäßig angedacht werden oder in schönen idealistischen Kompositionen den Menschen vorgestellt werden, sondern die real sind, wirklich sind und ja eine Grundlage haben im Handeln Gottes, das eben durch kein menschliches Handeln oder Dagegenhandeln getoppt oder außer Kraft gesetzt werden kann. Deshalb vertrauen wir eben hundertprozentig mehr auf Gott als auf alle Menschen oder alle Menschen zusammen, denn alle Menschen zusammen auch in ihrer Summe sind sterblich und kein Weiser hat jemals den Stein der Weisen gefunden, kein Philosoph das Sein total ergründet, kein Machthaber mag er noch so gewalttätig aufgetreten sein wie Alexander, Julius Caesar oder wie auch die großen Tyrannen unseres Jahrhunderts und des letzten, Stalin, Hitler und alle Mao Zedong, die haben doch eben die Welt nicht zu einem guten Ziel hinführen können und mit ihrem Versuch, sozusagen ein Paradies auf Erden zu bauen, je nachdem, wie es ihrer Ideologie entsprach, sie haben doch viel mehr Unheil angerichtet, als sie versprochen haben, es zu überwinden. Und wenn man alles zusammenzählt, die Summe der Summen, summa summarum, am Ende sich ausdrückt, ist eigentlich nur klar, Gott ist das Leben und was die Menschen machen, das führt zum Unheil, vor allen Dingen dann, wenn sie sich nicht nach Gott ausrichten.
Heutzutage ist das Christentum ja Alltag. Es ist sozusagen, könnte man überspitzt formuliert sagen, es ist Mainstream. Das war aber nicht immer so. Christen wurden verfolgt. Es gab eine Zeit, da war es verpönt, Christ zu sein. Man wurde ans Kreuz genagelt, wenn wir jetzt bei Ostern bleiben. Worin liegt oder lag der große Skandal? Wo, wenn man sich jetzt in diese Sicht der Gegner hineinversetzen würde, wo bestand da die Gefahr des Christentums?
Ja, in den ersten 3 Jahrhunderten im Römischen Reich war ja das ursprüngliche Missionsgebiet, auch dann ging es später hinaus über die Grenzen des Römischen Reiches, wurde das Christentum ja verfolgt, verachtet auch von den Philosophen. Origenes schreibt dann gegen den neidischen Philosophen Celsus, der gesagt hat, es ist ja ein Wahnsinn, dass die Christen da an eine Menschwerdung Gottes glauben. Platonisch, Gott ist die höchste Idee, wie kann der sich mit uns Menschen, mit der Materie, mit Blut und Leiden und Schweiß und Tränen abgeben, also völlig unvorstellbar. Auch die römische Macht fühlte sich bedroht im Kaiser, der sozusagen eine göttliche Funktion hatte, die höchste Machtballung auf Erden darstellte, aber auch die Massen der Bevölkerung waren gegen die Christen eingestellt, weil die Christen eben gegen das Massenvergnügen waren, dass man sich vergnügt hat, wenn in der Arena die Menschen gegen Tiere gekämpft haben oder sich untereinander die Gladiatoren umgebracht haben, weil man die Kinder nicht mehr, die nicht erwünscht waren, aussetzen durfte und so weiter, weil man sich auch der Kranken, der Schwachen angenommen hat und die Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen hat, also was wir heute das ganze soziale, humanitäre Wirken nennen, das war eben nicht gut angesehen auf allen Ebenen des gesellschaftlichen, geistigen, kulturellen Lebens, galten die Christen als Außenseiter. Dann nach Konstantin wurde das Christentum ja dann eine zunächst tolerierte Religion, dann sogar Staatsreligion, natürlich auch mit Schattenseiten, wenn der Staat sich zu sehr einmischt oder die Religion oder das Christentum für seine Zwecke benutzt. Das ist natürlich dann sehr doppeldeutig. Aber dann in späterer Zeit, nach der Christianisierung Europas, gab es ja dann auch in der Aufklärungszeit, vorher schon in den Religionskriegen unter den Konfessionen, ja auch Verfolgungen wechselseitig der christlichen Gruppen, aber dann auch in der Französischen Revolution das Christentum überhaupt abgeschafft worden ist, tausende Geistliche umgebracht worden sind, unter der Guillotine geendet haben. Aber dann ja die großen Christenverfolgungen im 19. und 20. Jahrhundert in Hitler-Deutschland, Stalin, Lenin, Russland, dann auch in China, ne, und den Kommunisten. Aber bis zum heutigen Tag ist ja weltweit gesehen das Christentum die am meisten verfolgte Religion. Und das ist so geblieben von Anfang an. In vielen muslimischen Ländern werden ja Christen offen verfolgt, aber in kommunistischen Ländern, China, Nordkorea, gerade jetzt in China, kann man ins Gefängnis kommen, wenn man als Priester die Messe feiert, den Jugendlichen ist es verboten, in die Katechese zu gehen, also Religionsunterricht zu besuchen oder sich taufen zu lassen. Also in vielen Weltgegenden ist Christentum nach wie vor blutig verfolgt. Aber auch bei uns in Europa wissen wir ja, dass es von Teilen der ideologischen, politischen, sogenannten, sich selbst so nennenden Elite diese Bestrebungen gibt, dass das Christentum aus dem öffentlichen Leben zu vertreiben. England oder Deutschland wird dann dagegen der Islam gepusht. Ostern soll aus der Öffentlichkeit verschwinden. Der Ramadan wird von den Autoritäten groß in den Mittelpunkt gestellt, also gegen auch die Mehrheit der Bevölkerung. Also eine ganz klare Tendenz, auch von Brüssel ausgehend, christliche Gedanken, Einstellungen, Wertvorstellungen zu unterdrücken. Also Frankreich zum Beispiel wird die Tötung der ungeborenen Kinder als Menschenrecht verkauft. Und wer sich dagegen auflehnt oder dagegen protestiert, wird bestraft oder zumindest von den Medien, einen großen Teil der Medien verfolgt. Also das Christentum bis heute eine verfolgte Religion. Und man muss, auch wenn wir jetzt immerhin noch mehrheitlich Christen sind in Europa, trotzdem für seinen Glauben Bekenntnis ablegen. Und es kann dann sein, dass man ein bisschen vorwurfsvoll angeschaut wird oder mitleidig belächelt wird. Ich glaube, es ist mittelalterlich, zurückgeblieben und so weiter. Wir können höchstens Christentum, also eine Sammlung von Wertvorstellungen, also als Zivilreligion anerkennen, aber nicht als eine von Gott geoffenbarter Glaube, der das letzte Kriterium ist für die Wahrheit und für das moralische Handeln.
So interessant. Was glauben Sie, was ist das derzeit größte Problem der europäischen Kirche?
Ja, in Europa, insofern es dann auch durch die Brüsseler Institutionen geprägt wird, Europa ist ja größer als das, was wir die Europäische Union nennen, ist eben dort im Parlament oder in der Kommission, ist doch eben ein antichristlicher, antichristliche Ideologie herrschend, selbst wenn die Vertreter formell irgendwie noch einer christlichen Gemeinschaft angehören. Manchmal ist es denen, glaube ich, selbst nicht bewusst. Die meinen, sie vertreten sozusagen ein fortschrittliches Christentum, in dem sie aber sozusagen die Ehe, die Familie unterminieren, die Identität des Menschen als Mann und der Frau relativieren, den Menschen nur als Verbraucher ansehen oder als jemand, der kontrolliert werden muss. Dieser Kontrollwahn, der von Europa ausgeht, bis hin zum Denken der Menschen. Also es nimmt ja Orwellsche Züge an, was hier geschieht, auch wenn die schönen Worte wie Demokratie noch hochgehalten werden. In Wirklichkeit ist es eine Unterminierung der Demokratie und des Rechtsstaates, wenn der Staat sich als Vormund der Bürger hinstellt und nicht mehr der Bürger und die Bürgerschaft und das Volk, das souverän ist, sondern eine politische Klasse und Kaste bestimmt, was wir zu denken haben, wie wir uns anzuziehen haben, wie wir zu sprechen haben, die dann auch Verbote auferlegen, Strafen gegen die freie Meinungsäußerungen erzielen, die politische Klasse rechtlich besser stellen als jeden anderen Bürger. Das widerspricht ja den Grundprinzipien der Demokratie, dass jeder Bürger vor dem Recht und vor den Gerichten gleich ist und dass keiner wegen seiner politischen Stellung etwa bevorzugt werden darf. Und hier ist es eben doch wichtig, dass wir als die Kirche Jesu Christi nicht uns zuerst danach richten, wie wir diesen Politikern, diesen Ideologen gefallen und mit ihnen gemeinsame Sache machen, sondern dass wir uns an Christus ausrichten und zur Not auch das auf uns nehmen, was Christus, dem Haupt der Kirche, ja geschehen ist, dass man verlacht wird, dass man angepöbelt wird in der Öffentlichkeit für seinen Glauben. Heute ist es ja oft so, dass Geistliche, die erkennbar sind an ihrer Kleidung, in der Öffentlichkeit angepöbelt werden oder verlacht werden. Oder dass man auch dann, wie zum Beispiel in England, wenn jemand von einer Abtreibungsklinik ins Gespräch kommen will mit den Frauen, die ihre Kinder töten lassen wollen, man dafür ins Gefängnis kommt. Also hier wird ja das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, wird ja vom Staat eingeschränkt. Und das ist etwas, was man mit der Passion, mit dem Leiden Christi, mit seinem Sterben am Kreuz, was ja eine Handlung des Staates war, der totalen Ungerechtigkeit, des Amtsmissbrauchs, des Machtmissbrauchs gewesen ist, dem Gott in Christus, seinem Sohn, sich selber unterzogen hat. Und wir als Jünger Christi können nichts anderes erwarten, als das, was auch Jesus geschehen ist. Wenn man Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz, tägliches Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das gehört auch dazu, das Kreuz auf sich zu nehmen. Nicht nur, dass wir vielen Dinge im Alltag auf uns nehmen müssen, die uns belasten oder eine Krankheit, die wir auszuhalten haben, den Verlust eines lieben Menschen, das ist ja auch ein Kreuz, das uns auferlegt werden kann, sondern dass wir auch dann bereit sind, für Christus ein Zeugnis abzugeben, selbst wenn wir von manchen, die sich für intelligenter halten als wir, für aufgeklärter halten als wir, belächelt werden, als beschimpft werden, als dumm oder mittelalterlich oder autoritätsgläubig, die meinen, wir glauben nur an Christus, weil wir da irgendwie einen Vorteil haben oder irgendwie eine kirchliche Karriere machen oder weil wir beim Papst gefallen wollen.
Was glauben Sie, was ist der zentrale Grund, warum sich die Kirchen leeren? Warum wenden sich immer mehr Menschen von den Kirchen ab? Was ist da der Grund für Sie?
Ja, da gibt es bei den Einzelnen sicher verschiedene Gründe. Einmal, weil sie dann von dieser Ideologie beeinflusst sind, dass der Glaube an die Offenbarung, an ein übernatürliches Wirken Gottes in dieser Welt, dass das sozusagen mit der Wissenschaft oder mit der Philosophie nicht übereinstimmt oder dass das im praktischen Leben uns keinen Vorteil bringt. Es gibt ja so Leute, die sagen, man macht ein Experiment, wir beten, dass jemand geheilt wird und dann wird er vielleicht nicht geheilt und dann meinen sie, damit haben wir bewiesen, dass Gott nicht existiert oder sich nicht für uns interessiert, also so ein rein mechanistisches Verständnis von Gebet haben. Also die dann meinen, wenn man keine weltlichen Vorteile hat aus dem Glauben, dann brauchen wir ihn auch nicht, dann nutzt er uns auch nicht. Aber es ist natürlich ein ganz falscher Zugang. Aber auch kann es ein Grund sein, dass die Mitglieder der Kirche oder auch die öffentlichen Vertreter, Bischöfe, Priester, die Laienmitarbeiter oder evangelischen Raum, Pastoren und ähnliche, mit anderen Namen eben genannte Vertreter des, öffentliche Vertreter des Christentums, offenbar nicht selbst davon überzeugt sind, von dem, was sie predigen, sich dann in sekundäre Legitimationen abdrängen lassen. Man sagt, wir predigen an Ostern nicht von der Auferstehung Jesu Christi als Grund unserer Hoffnung, sondern wir predigen Ostern vom Klima oder von Dingen, die eigentlich zum politischen, öffentlichen Leben gehören oder wissenschafts- und naturwissenschaftliche Fragen sind oder technisch zu behandeln sind, natürlich mit moralischen Prinzipien, aber nicht sozusagen der Kern der Botschaft sind. Jesus ist nicht gekommen, um das Klima zu beeinflussen, vielleicht im übertragenen Sinn, dass es ein gutes Klima in unserem Zusammenleben gibt, aber nicht direkt. Das sind ja andere Thematiken. Sondern Christus ist eben gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden und uns dann auch als Christen den Auftrag zu geben, auch an der Verbesserung der weltlichen Verhältnisse mitzuwirken, aber jetzt nicht einfach, dass wir, weil wir Christen sind, dann ein paar Wählerstimmen von Christen hinter uns versammeln, also um nur wieder einen Vorteil zu haben für unsere beruflichen, politischen Aufstieg. Also das Christentum muss von seiner Substanz her verstanden werden. Und wir müssen eben auch als Verkündiger, Prediger des Evangeliums, Zeugen Jesu Christi den Mut haben, Christus in den Mittelpunkt zu stellen und uns nicht mit sekundären Themen irgendwie wichtig zu machen.
Viel zu reden geben ja auch diese Missbrauchsskandale, die ja immer wieder in den Medien herumgeistern. Wie muss man das aus Ihrer Sicht einschätzen? Um was geht es da am Ende des Tages?
Ja, Missbrauch, sexuellen Missbrauch oder Amtsmissbrauch, es ist ja ein Verbrechen, von wem auch immer das begangen wird. Ganz besonders schlimm, wenn natürlich offizielle Vertreter des Glaubens an Jesus Christus, den Freund der Kinder, begangen werden. Das ist ja ganz klar, dass das ein schwerer Verstoß ist gegen die Gebote Gottes. Andererseits ist es auch wieder auffällig, dass Medien sich gerade dieser Sache auch bedienen, um eine allgemeine Stimmung gegen das Christentum oder gegen die Kirche zu entfalten und dann wieder blind sind gegen die gleichen Verbrechen, die sozusagen in ihren eigenen Reihen und von ihrer Klientel geschehen. Also wenn man schon, und was ja auch richtig ist, sich gegen jede Form von Verbrechen wenden will und muss, dann muss das eben nach dem Gleichheitsprinzip überall geschehen. Ich kann nicht sagen, ein Messerattentat, wie sie jetzt in Deutschland im letzten Jahr 29.000 Mal geschehen ist, ist nur dann anzuprangern, wenn das irgendwie die Falschen trifft, die nicht zu meiner Gruppierung gehören, aber sonst nicht, sondern das muss grundsätzlich, wer auch immer der Täter ist, muss das angeprangert werden als ein schweres Verbrechen. Gegen das fünfte Gebot, also gegen die leibliche Unverletzlichkeit und auch gegen das Leben. Und im sechsten Gebot jede Form der Verletzung der leiblichen Integrität eines anderen Menschen, Kind oder Erwachsenen, ist für uns eine schwere Sünde gegen Gott und ein Verbrechen in der Rechtsordnung des Staates. Und das muss angeprangert werden und muss auch in der Erziehung der Kinder, der Jugendlichen, in der Schule, im Religionsunterricht, muss es eben ganz klar gesagt werden, was gut ist und was schlecht ist. Also diese Grundunterscheidung zwischen Gut und Böse, Sünde und dem Gutes tun, das muss ganz klar in den Köpfen, in den Herzen, in den Gewissen der Menschen verankert sein. Und das ist ja ein großes Ziel auch der christlichen Erziehung oder jeder religiösen Erziehung, dass man das Gute tut und das Böse lässt und meidet. Nicht nur deshalb, weil man dafür äußere Strafen zu erwarten hat, sondern aus innerer Überzeugung heraus tun wir das Gute, üben wir Gottes und Nächstenliebe aus und meiden alles Böse, alles, was uns selber, was anderen, was der Gemeinschaft, der Gesellschaft oder der Weltgemeinschaft schadet. Also als Christ, wenn man am Steuerruder eines Staates ist, kann man nicht einen Angriffskrieg befehlen, wie jetzt auch neulich. Putin beruft sich groß auf die Taufe Russlands, aber dann ist er wieder verantwortlich, dass Tausende von ukrainischen Soldaten oder Zivilisten aber auch sterben, aber auch seine eigenen Leute werden so wie Kanonenfutter verheizt, um irgendwelche Ziele willen, Russland wieder groß zu machen oder sonst etwas. Das ist eben eine Grundeinsicht christlicher Moralität, dass niemals andere Menschen für bestimmte Ziele vernutzt und verbraucht werden dürfen, instrumentalisiert werden dürfen, sondern dass der Mensch um seine Selbstwillen existiert und von Gott geliebt ist.
Man liest in den Zeitungen von Zeitenwende, Sie haben es angesprochen, Russland ist im Krieg mit der Ukraine, andernorts auf der Welt herrscht Krieg. Trump hat das Oval Office, also hat das Weiße Haus übernommen. Würden Sie sagen, die Welt ist aus den Fugen oder cool down, alles einen Gang zurück, nichts Neues unter der Sonne? Wie ist da Ihre Einschätzung der Weltlage?
Ja, wenn man rein politisch die Weltgeschichte betrachtet, hat sich da nichts geändert. Jedenfalls die großen Mächte sind immer daran interessiert, ihre Macht zu mehren. Die eigentliche Zeitenwende geschieht ja mit Christus, vor und nach Christus. Und wer an Christus glaubt, der ist auch davon überzeugt, dass in unserem weltlichen Leben, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, im universitären Leben, in der Erziehung, christliche Prinzipien, humanitäre Prinzipien walten müssen. Die Leute vor Christus, die haben da nicht eine Moral gehabt, die im Gottesglauben verankert war, die nikomachische Ethik von Aristoteles, die ja sehr hochstehend ist, aber die kommt ohne den Bezug zu Gott aus. Aber wenn man christlichen Glauben angenommen hat, dann weiß man, dass jede Ethik, jede Moral in der Liebe zu Gott begründet ist und in der Liebe zum Nächsten sich darstellt und auswirkt und deshalb in unseren Gesellschaften, die doch eben kulturell und geistig vom Christentum geprägt sind, kann man eigentlich nicht an Krieg beginnen oder an sonstiges negatives Verhalten an den Tag legen, Selbstbereicherung im Wirtschaftsleben und sonstige egoistische Ziele sich setzen, ohne dass man eben sich gerade vom christlichen Glauben eines Besseren belehren lässt, sich innerlich, moralisch erneuern lässt in seinem Gewissen, sich vor Gott verantwortlich fühlt. Wir sind ja überzeugt, dass wir jetzt in unserem Gewissen, aber unausweichlich nach unserem Tod vor dem gerechten Gericht Gottes stehen, uns verantworten müssen für unsere Taten, wo eben im Licht Gottes ganz klar unterschieden wird, was gut und was böse ist. Und da gibt es kein Herausreden. Da kann man sich nicht auf psychologische Gutachten verlassen, die einem verminderte Zurechnungsfähigkeit zugestehen, schuldmindernd sind, sondern wo eben vor den Augen Gottes alles klar da steht und die innersten Motive und Gedanken eines jeden Menschen offenbar werden und jeder Mensch sich auch selber im Lichte der Güte, der Liebe Gottes sieht und erkennt, was gut und was falsch war und der auch die Verantwortung dafür übernehmen muss. Das ist ein christliches Denken. Das sollte uns jetzt auch gerade in unserem jetzigen Leben, wenn wir jetzt ganz einfache Bürger sind, aber auch wenn wir im Kanton oder im Land oder im Kreistag oder im Bundestag oder im Parlament oder in einem großen Wirtschaftskonzern Verantwortung haben, dass wir uns nach diesen Grundprinzipien ausrichten. Auch das Wirtschaftsleben ist nicht da allein, dass der Unternehmer seinen eigenen Reichtum vermehrt. Das ist auch natürlich ein legitimes Ziel, dass er seine materiellen Bedürfnisse befriedigt. Aber es geht auch darüber hinaus, dass er eine Sorge zu tragen hat für die Mitarbeiter, dass also das, was wir die katholische Soziallehre nennen, diese Grundprinzipien der Solidarität, Fürsorge fürs Alte im Krankheitsfall und so fort, Kündigungsschutz, dass wir diese Prinzipien auch dann tatsächlich in unserem Verhalten an verantwortungsvoller Stelle umsetzen.
Jetzt haben Sie von der christlich geprägten Gesellschaft gesprochen in Europa, haben aber eingangs auch gesagt, in Frankreich, aber auch in Deutschland gibt es zunehmende muslimische Strömungen. Das sieht man eben genau, wenn man in Frankfurt, da wird der Ramadan offen zelebriert, in Köln ruft der Muezzin. Ist das aus Ihrer Sicht gelebte Religionsfreiheit oder überspitzt formuliert ein Angriff, eine Gefahr fürs christliche Abendland?
Na, unser Staat ist ja in den meisten europäischen Ländern ist ja weltanschaulich neutral. Also er greift weder in die Religion oder in die Weltanschauung der Bürger ein, verlangt nur von allen, dass sie die für alle geltenden Gesetze beachten, die aber auch selbst dann nochmal geprüft werden müssen, ob sie mit dem Naturrecht übereinstimmen. Also kann nicht einfach positivistisch irgendwas bestimmt werden. In den Nürnberger Gesetze, da hat der Staat sozusagen formal juristisch diese Gesetze erlassen, die aber gegen die Menschenrechte der jüdischen Bevölkerung und anderer Bevölkerungsgruppen gewesen sind. Also man kann sich nicht immer rein positivistisch auf den Staat verlassen, sondern auch der Staat muss selber sich nochmal an das übergeordnete natürliche Recht, die natürliche Ethik orientieren. Aber es gibt natürlich auch unseren Politikern eine große Gruppe, die meint einfach jetzt mit einem Bündnis von atheistisch geprägten Sozialismus, Kommunismus mit dem Islam könnte man sozusagen die christlichen Wurzeln Europas zerstören, das heißt auch das Christentum sichtbar aus der Öffentlichkeit vertreiben, indem man gegen ein Kreuz, das in der Öffentlichkeit ist, oder Schweiz, ein Kreuz auf dem Berg, oder jetzt in Spanien, im Valle de los Caídos, das größte, höchste Kreuz der Welt, aber aus weltanschaulichen, atheistisch, antikirchlichen Gründen zerstören will, und was ja auch Kommunismus, Nationalsozialismus geschehen ist, das Christentum aus der Öffentlichkeit zu vertreiben, aus den Universitäten, aus dem öffentlichen Leben und aus dem geistigen, kulturellen Leben zu vertreiben. Und das verstößt ja gegen das Neutralitätsgebot des Staates. Und der Staat hat nicht so eine rein abstrakte Neutralität zu realisieren, sondern ist neutral gegen alle Bevölkerungsgruppen, muss natürlich eben auch den geschichtlich gewachsenen Kulturbestand respektieren. Und unser Europa ist eben durch das Christentum entstanden und beruht in seinen geistigen Grundlagen ganz auf christlichen Prinzipien. Und auch die Politik kann nicht einfach wertfrei sein. Wir können zum Beispiel nicht mit Deutschland im Bundestag beschließen, dass wir eine Dschihad machen, oder auch selbst wenn die Moslems vielleicht eine parlamentarische Mehrheit hätten, dürften sie das nicht tun, allenfalls um den Preis der Zerstörung der Demokratie eines weltanschaulich neutralen Staates. Aber das ist eben die Tatsache, dass bei uns eben doch viele Politiker auf Kriegsfuß stehen zu unserer christlichen Überlieferung und jetzt unter dem Deckmantel der Neutralität des Staates das Christentum bekämpfen in seinen kulturellen Erscheinungen, in seinen Wertvorstellungen und dafür eben als Ersatz wollte man früher eben den Kommunismus, den Atheismus herstellen, aber jetzt eben sozusagen die islamische Religion etablieren als ein Gegengewicht gegen das Christentum. Das muss man einfach offen so sagen, das ist auch deren Absicht, die sie auch verschleiern. Aber sie dürfen sich natürlich nicht wundern, wenn andere da sind, die ihnen diese Verschleierungstaktik zerstören und ihnen diese Maske vom Gesicht reißen.
Glauben Sie, das Christentum ist in Europa so tief verankert, eine Art Selbstläufer, dass das Christentum gar nicht abzuschaffen ist, auch wenn man es denn abschaffen wollte? Oder sorgen Sie sich um eine sukzessive Entchristlichung Europas?
Ja, das Christentum kann man nicht in dem Sinn abschaffen, dass man den Menschen verbietet, Christen zu sein. Aber man kann ja das Christentum, die Kirche sozusagen de facto abschaffen oder administrativ so einengen, dass es fast wie ein Verbrechen aussieht, wenn man ein Christ ist, ne? Was in der Sowjetunion geschehen ist, sind da mindestens 80.000 geistliche Ordensleute, aber auch führende Laien ermordet worden und Millionen sind in den Gulag gekommen oder auch Hitler-Deutschland hat in Polen gegen die katholische Kirche gewütet und wollte natürlich auch nach dem sogenannten Enzig das Christentum ins rein Private abdrängen, so nach dieser Vorstellung, die Öffentlichkeit gehört mir, die Jugend gehört mir, sagt Hitler. Ne? Die, so ein paar alte Leute, die können vielleicht noch mit dem Christentum leben und sterben und dann haben wir das Christentum ausradiert, also so ganze antichristliche Vorstellungen und Ziele. Und die gibt es natürlich eben auch bei uns, nicht nur so in einzelnen elitären Zirkeln, sondern es ist ja offiziell eigentlich das Programm der Europäischen Union. Die Mehrheit in den Parlamenten ist ganz klar, fährt ganz klar einen antichristlichen Kurs. Die sogenannten Konservativen oder die Christdemokraten, die merken das nicht oder wollen es nicht merken und nur um ihres Machterhaltes willen machen sie da so faule Kompromisse, die sie meinen, vor ihrem Gewissen verantworten zu können, die aber öffentlich benannt werden müssen als antichristliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Erhebung der Tötung eines Kindes im Mutterleib zu einem Menschenrecht. Das ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht jeder Humanität. Meines Erachtens ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn der Staat sich aufschwingt, eine weltliche Autorität sich zum Richter über Leben und Tod aufschwingt, oder wie in den Wahrheitsministerien, die man jetzt errichten will, bei uns auch in Deutschland, der Staat bestimmt, eine Regierung bestimmt, was wahr und was falsch ist und nicht mehr irgendwie wird die Diskussion, was wahr und falsch ist in der Philosophie und in der Ethik, in der Religion diskutiert und jeder muss in seinem Gewissen feststellen, vor seinem Gewissen verantworten, was er für wahr und was er für falsch hält, dann sind wir wirklich in einem antidemokratischen, antirechtsstaatlichen und antichristlichen Gefüge angekommen. Und leider ist es so, dass viele Christen einfach auch schlafen und sich von der Propaganda einlullen lassen und nicht bereit sind, hinter diesem Propagandanebel, der sich mit schönen, wunderbaren Worten dann so tarnt, die Realität anzuerkennen, die es tatsächlich gibt. In Polen, da gibt es die jetzige Regierung unter dem Deckmantel die Demokratie gegen die vorangehende Regierungspartei wiederherstellen zu wollen, ganz klar antichristliche Verhaltensweisen. Geistliche werden ohne irgendwelche Vergehen werden ins Gefängnis gesteckt, gefoltert, Essensentzug und so weiter, was man Folter nennen muss. Und viele andere Dinge, die Propagandakampagne, die irgendwie von internationalen Organisationen finanziert wird gegen Johannes Paul II., das ist ja ganz klar eine Strategie zur Entchristlichung, zur Unglaubwürdigmachung der katholischen Kirche in Polen, aber das ist nur ein Beispiel, in vielen anderen Ländern vollziehen sich die gleichen Vorgänge.
Was würde passieren, wenn wir im Westen, wenn wir in Europa, wenn wir das Christentum aufgeben?
Ja, dann wäre Europa, würde zurückfallen wirklich in die größte Barbarei. Das haben wir schon gehabt. Das ist ja nicht einfach Zukunftsmusik. Das haben wir im Nationalsozialismus gehabt, der halb Europa erobert hatte. Dem Kommunismus, Sowjetkommunismus, das östliche Europa bis hin nach Jugoslawien, Albanien beherrscht hat. Albanien, das erste atheistische Land, wo man allein für das Bekenntnis zu Christus oder für eine christliche sakramentale Amtshandlung die Todesstrafe erleiden musste, bis vor kurzer Zeit noch. Dann haben wir diese Zustände, die dann wiederkommen, wie Konzentrationslager, Vernichtungslager, in welcher Form auch immer das noch getarnt wird. In China nennt man das dann Umerziehungslager. Und bei uns ist man so naiv oder sträflich dumm, dass man diese Worte akzeptiert. Umerziehungslager ist Konzentrationslager, ist Gulag und sonst gar nichts anderes. Da geht es nicht um Erziehung. Erziehung der Kinder ist was ganz anderes. Oder Erziehung der Erwachsenen braucht man nicht zu erziehen. Sondern die müssen sich mit ihrem Gewissen, mit ihrem Verstand, müssen sich selber richtig verhalten oder die Konsequenzen ziehen. Aber wer nimmt sich das Recht raus, Erwachsene zu erziehen zum Kommunismus, gegen ihr Gewissen, sie zu foltern, sie zu quälen, in die Freiheit zu rauben, die Familien auseinanderzureißen. Mit welchem Recht geschieht das? Und so ähnliche Sachen haben wir auch in unseren europäischen Ländern, dass Eltern, die sich nicht jetzt auf die LGBT-Ideologie, diesen Wahn einlassen, dass denen die Kinder weggenommen werden. Das ist nichts anderes als ein Verbrechen von Seiten des Staates. Das ist durch keine Rechtsprechung oder was auch immer in keinster Weise zu rechtfertigen, wie das in Schweden oder in Dänemark, glaube ich, passiert ist, wo ein polnisches Ehepaar fliehen musste, dass man ihnen die Kinder nicht abgenommen hat. Nicht, weil die Kinder irgendwie schlecht behandelt worden sind, sondern weil man von der eigenen Staatsideologie her die christliche Grundgesinnung der Eltern bestrafen wollte.
Ist es insofern eine gute Nachricht, dass in Deutschland wieder eine christliche Partei ans Ruder kommt? Wie viel Christentum steckt noch in dieser Union? Wie viel Christentum steckt in Friedrich Merz?
Ja, Friedrich Merz kenne ich nicht, aber christlich-demokratische soziale Union war ja ursprünglich das Programm, dass wir in der Politik tätig sein will, in der Demokratie aus christlichen Grundprinzipien, nicht, dass man die Lehre der Kirche jetzt in die Öffentlichkeit mit Hilfe der Politik eintragen möchte, sondern dass die Politik selber in ihrem eigenen autonomen Gebiet sich doch aber dem christlichen Menschenbild unterstellt hat, dass davon ausgeht, dass jeder einzelne Mensch eine unbegrenzte, unbedingte Würde hat, dass sein Leib und Leben geschützt sein muss, dass ihm von Staats wegen kein Unrecht geschehen darf, dass wir auch eine soziale Verantwortung haben als Gesellschaft, als Staat auch, die Arbeitsbedingungen vermenschlichen, dass es Vorsorge gibt im Krankheitsfall und alle die Konsequenzen, die sich aus einer sozialen Marktwirtschaft heraus ergeben, die nicht eben nur am Profit des Einzelnen orientiert ist, sondern am Wohl aller orientiert ist. Aber bei den jetzigen Regierungsverhandlungen hat man ja eben nicht aus christlicher Sicht dieses absurde Selbstbestimmungsgesetz verändert oder abgeschafft, nachdem jeder einzelne Mensch nach seinem eigenen Gefühl bestimmt, welchem Geschlecht er angehört. Das ist ja, widerspricht ja jeder Vernunft, jeder biologischen Tatsache, auch dem Schöpfungswillen Gottes. Der einzelne Mensch ist als Mann oder als Frau geschaffen und da kann auch keine Politik etwas daran ändern. Politik hat ihre großen Grenzen darin, dass nicht der Politiker entscheidet über Leben und Tod und wer es wert ist zu leben und wer getötet werden darf im Mutterleib oder als Kranke, was die Euthanasie betrifft, oder auch die Politik hat nicht zu entscheiden, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau, sondern das ist ja in tieferen Grundlagen gegeben und dem politischen Handeln total entzogen. Und ja, jedenfalls sprechen diese Politiker nicht und handeln offenbar auch nicht oder lassen sich nicht leiten direkt von dem christlichen Menschenbild, sondern man hat so den Eindruck, dass es hauptsächlich um die Macht geht, die zu erreichen, der zu erreichen, alles andere geopfert wird. Ne?
Wie finden Sie es, dass in Deutschland die Kirchen dazu aufrufen, die AfD nicht zu wählen? Finden Sie das gut? Finden Sie das weniger gut? Wie beurteilen Sie diese politische Intervention der Kirchen?
Ja, die haben das so gedreht, dass jeder, der sie kritisiert, sozusagen zu einem AfD-Freund erklärt wird oder zu einem Menschenfeind oder zu einem Staatsfeind deklariert wird. Das ist ja so das Teuflische an dieser Ideologie, dass ein freies Denken und Urteilen nicht mehr möglich ist, sondern dass von daher alle eingeordnet werden in ihr Schema, das ein Herrschaftsschema ist, rechts und links oder fortschrittlich oder konservativ oder wie auch immer. Wenn die deutschen Bischöfe gut beraten sind, dann sollen sich mal auseinandersetzen mit der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Kirche in der Welt von heute, nach den lateinischen Anfangsworten Gaudium et Spes. Dort wird gesagt, was die Kirche überhaupt ist im Verhältnis zu Gott und im Verhältnis zu den Menschen, Sakrament des Heils der Welt in Jesus Christus, also das Evangelium verkünden, die Sakramente der Gnade spenden und die Menschen als Ganze, die Gemeinschaft, aber auch jeden einzelnen Menschen in der Seelsorge, in der Pastoral auf den Weg zu Christus hin zu leiten und zu führen, zu helfen, zu unterstützen. Das ist eigentlich der Sinn der Kirche, aber die Kirche lebt eben auch in einer Gesellschaft und da gibt es eine gewisse Autonomie der weltlichen Sachgebiete, die nach den eigenen inneren Kriterien sich realisieren müssen, ob die Sonne sich um die Erde dreht oder umgekehrt. Das ist keine religiöse Frage, sondern es ist eine naturwissenschaftliche, astrophysische Frage, die Ausdehnung des Weltalls und so fort, ob die Urknalltheorie richtig ist oder nicht, oder ob man von der Unendlichkeit des Weltalls in einem mathematischen Sinn ausgehen können. Das sind rein wissenschaftliche Fragen, von der aus man vom Glauben, von der Offenbarung her keine definitive Antwort hergeben kann. Und dafür sprechen wir von einer gewissen Autonomie, relativen Autonomie der einzelnen Fachgebiete. Und deshalb in einer Demokratie soll die Kirche, insofern sie amtlich spricht, in den Bischöfen sich eben einer großen Zurückhaltung befleißigen und nicht sozusagen den einzelnen Bürgern irgendwie Vorschriften machen. Und insofern kann man von bestimmten Parteien, kann man sagen, diese Zielsetzung im Parteiprogramm ist nach unseren christlichen Gesichtspunkten richtig oder falsch. Abtreibung oder Geschlechtsumwandlungsgesetze sind nach christlicher Position falsch. Aber dass man einfach pauschal sagen kann, wir sollen diese Partei wählen, die andere Partei dürft ihr nicht wählen, weil die unseren ideologischen, nicht religiösen Vorstellungen nicht widerspricht, das ist meines Erachtens ein Übergriff, ein Amtsmissbrauch, weil er über die eigentlich amtliche Funktion der Bischöfe hinaus geht und sich sozusagen in die Freiheitsrechte der Bürger unangemessen einmischt. Ich kann natürlich sagen, wo es ganz offensichtlich ist, das haben die Bischöfe auch vor 33 gemacht, jedenfalls in meinem Heimatbistum Mainz, dass man sagte, die nationalsozialistische Ideologie, die ist so antichristlich, so offen menschenfeindlich, dass ein Christ Ein guter Katholik, der seinen Glauben ernst nimmt, der kann an solche Partei nicht das Vertrauen durch seine Wahlstimme geben. Das kann man machen. Aber ich glaube, in dem Fall jetzt ist das alles zu offen und zu vage. Und hier lassen sich die Bischöfe einfach vor den Karren der Parteipolitik anderer spannen. Also es ist nicht die Aufgabe der Bischöfe, mit Hilfe ihrer Autorität im Wahlkampf bestimmten Parteien Vorteile zukommen zu lassen und andere zu benachteiligen.
Wenn Sie das auf den Kern herunterbrechen würden, was ist aus Ihrer Sicht sinnvolles, aber was ist nicht sinnvolles politisches Engagement der Kirche?
Ja, wir müssen uns als Kirche, nicht nur als die Bischöfe, aber Kirche, wenn wir von Kirche reden, waren wir immer alle Gläubigen zusammen, aber innerhalb der Kirche haben die Bischöfe eben auch nach Gottes Willen einen bestimmten Führungsauftrag, einen Verkündigungsauftrag, aber sie müssen diese Autorität einsetzen im Sinne Jesu Christi. Und auch in der Gesellschaft ist der Hauptauftrag der Bischöfe, für eine Versöhnung zu sorgen und nicht die vorhandenen Spannungen noch anzuheizen. Also können natürlich Verhaltensweisen, die antichristlich sind oder antimenschlich sind, die können wir in keinster Weise gut heißen. Da müssen wir prophetisch, öffentlich dagegen protestieren, gegen Tötung der Kinder im Mutterleib, gegen die Tötung schwer Kranker, was man so euphemistisch als Euthanasie umschreibt, was aber nichts anderes ist als Mord an Kranken. Da müssen wir ganz klar und offensiv auch uns zu Wort melden und die Diskussion einbringen und auch die christlich Gesinnten oder die christlich sich nennen Politiker wirklich ermahnen und ins Gewissen reden, nichts zu tun, was in diese Richtung gegen das Leben geht. Aber wie konkret der Staat vorgeht gegen illegale Einwanderung oder gegen das Einschleusen von Kriminellen aus der ISIS, da sollen die Bischöfe, die Politiker daran ermahnen, dass sie für das Gemeinwohl zuständig sind, auch für die öffentliche Sicherheit der Bevölkerung, aber nicht konkrete Maßnahmen empfehlen, dass der Bischof von München vielleicht sagt, hier bei uns in Kufstein, da muss jetzt die Polizei so und so vorgehen. Also diese direkte Einmischung in politische oder polizeiliche Aufgaben, das ist nicht eigentlich die Mission der Bischöfe, aber es gefällt natürlich vielen oder einigen jedenfalls, sich so wie so ein quasi Politiker zu betätigen, weil sie meinen, da haben sie irgendwie mehr Einfluss oder mehr Ansehen in der Öffentlichkeit oder sie kriegen Beifall vielleicht auch von der falschen Seite. Der Bischof ist tätig im Namen Christi und nicht im Sinne der staatlichen Gewalt. Der Bischof ist Nachfolger der Apostel und sein Vorbild sind nicht Herodes oder Pilatus als Vertreter der öffentlichen Gewalt, die sie oft missbraucht haben. Öffentliche Gewalt wird auch oft missbraucht.
Sie haben Ende 2021 in einem Interview in einer renommierten Schweizer Wochenzeitung, deren Namen ich aus werberechtlichen Gründen nicht Namen nenne, haben sie gesagt, die Menschen sehen sich als Schöpfer. Die Menschen überhöhen sich, überhöhen ihre Macht, ihre eigene Selbstdarstellung. Würden Sie sagen, das ist seither, seit 2021, schlimmer geworden oder weniger schlimm?
Ja, wir haben so eine doppelläufige Bewegung, die entweder auf Descartes oder Rousseau vielleicht zurückgehen, Rousseau zurück zur Natur. Die ganze grüne Ideologie ist keine Autos mehr, kein Verbrennermotor mehr, sozusagen Wald und Heide. Haben wir so ein romantisches Gefühl, als ob wir da so wunderbare Zeiten zurückgehen könnten, wo es aber auch dann die Kindersterblichkeit gab. Also ohne Wissenschaft und Technik gibt es auch keine Verbesserung der menschlichen Lebensumstände. Und deshalb sind so romantische Träume, in frühere vorindustrielle Zeiten zurückzugehen, ist natürlich auch absurd und letztlich auch unmoralisch, weil man das auch abwägen muss, das Heil, das Wohl des Menschen, auch den technischen Fortschritt, der uns ja hilft, mit der Rücksicht auf die Ressourcen unseres Planeten, was die Rohstoffe angeht oder was auch der Umgang mit Klimavoraussetzungen und so weiter umgeht. Da müssen wir ein gutes Gleichgewicht finden. Auf der anderen Seite, bei Descartes, so, der Mensch ist der Besitzer und der Eigentümer der Natur. Wir müssen die Natur besiegen und technisch uns total unterwerfen. Und somit werden wir Schöpfer unserer selber, bis hin zu unserer eigenen leiblichen Natur, die wir uns unterwerfen müssen, dass wir meinen, wir sind nicht schön genug, wir müssen uns mit Operationen schöner machen oder wir müssen unseren Wunsch erfüllen, dass der eine sich als Frau jetzt ummodeln lässt, obwohl er ein Mann ist und so fort. Also das ist praktisch bis zu einer Selbstzerstörung geht. Und da müssen wir, glaube ich, das richtige Gleichgewicht finden. Und da hilft uns auch der christliche Glaube. Gott allein ist der Schöpfer. Und die Welt, die er geschaffen hat, das Geschaffene ist gut, weil es auf Gott hingeordnet ist. Und der Mensch ist ein Mitwirkender, hat durch seinen Verstand, durch Vernunft, durch seinen freien Willen, durch seine Fantasie, in der Visionen entwickeln kann von einer besseren Welt, ist der Mensch ein Mitwirkender mit der Schöpfung, aber auch es gibt natürlich auch diese negativen Einflüsse, dass wir uns sozusagen selbst zu Gott machen wollen, wie es im Schöpfungslied in der Genesis heißt, ihr werdet sein wie Gott, ne? Selbst euer Schöpfer sein, werdet selbst die Normen der Sittlichkeit abgeben, erfinden nach eurem eigenen Geschmack, nach eurem eigenen Interesse. Da kommt am Ende nur heraus, dass nicht der Mensch in der Welt herrscht, sondern dass eine kleine Clique, sogenannte Elite von ein paar hundert, tausend Menschen über die Millionen und Milliarden herrscht. Und auf diesem Weg sind wir ja, dass eine kleine finanzielle Elite, sie nennt sich ja selber die Elite, sich herausnimmt aufgrund ihres Sachverstandes oder dass sie an den Börsen mit dem Geld anderer gut umgegangen sind und sich selbst gewaltig bereichert haben, dass sie meinen, sie wüssten eigentlich, wie alles funktioniert, wo es hingeht und sie müssten sich sozusagen für sich selber alle Vorteile erringen und die anderen, die sollen dann irgendwie zu einem ganz niedrigen Niveau irgendwie so ihr Leben fristen. Dieser Slogan, own nothing, be happy, soll nichts besitzen, soll jeder da in so einem kleinen Käfig in einem riesen Hochhaus da wohnen und kriegt dann vielleicht seine Pizza vorbeigebracht. Und sonst kriegt sein Fernsehen vorgeführt, aber ansonsten darf er nicht reisen, er darf nicht den Beruf ergreifen, den er will, er darf sich nicht als freier Mensch betätigen und bewegen. Das ist nur denen vorbehalten, die sich für 400 Millionen eine Yacht kaufen können und dafür Brücken umlegen lassen, dass die da die Werft dran kommen und was alles so gibt, zum Kulturdenkmäler zerstören, die Menschheit sich da zu unterwerfen und zu eigen machen. während so der große Rest der Bevölkerung so ein dumpfes Dasein eines minimalen Glücks führt. Also das ist nicht die Vision Gottes von der Menschheit, sondern dass jeder einzelne Mensch sich seiner Würde bewusst ist, natürlich eben nicht egoistisch sich verhält, sondern auch im Gesamtzusammenhang der Familie, sozialen Lebens, der Gemeinde. Wir gehören auch in der Gemeinde an, in der wir leben, oder im Straßenzug oder jeweils die größeren Gemeinschaften bis hinauf zur Menschheitsfamilie. Aber das Grundideal ist eben doch der sich seiner Würde bewusste Mensch als Person, der verantwortungsvoll in der Gemeinschaft lebt und nicht dieses Weltbild, dass eine kleine Clique die große Masse beherrscht, so im Sinn von Gustave Le Bon, der Führer und die Masse, oder die kleine Parteiklique oder die kleine Informationsblase von Leuten, die alle Informationen haben, die digitalen Medien allein bestimmen und so weiter.
Aber haben Sie das Gefühl, das wird immer, mit diesem Moralismus wird das immer schlimmer oder ist Besserung in Sicht?
Ja, also zurzeit geht es irgendwie eher, würde ich sagen, ein bisschen bergab, was die Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit angeht, gerade in unseren Ländern, wo ja eigentlich dann von der geschichtlichen Entwicklung gerade diese Werte im Mittelpunkt zu stehen haben. Aber ich hoffe eben, dass auch genügend Menschen aufwachen und sich einfach diese Manipulation und diese Massenverdummung eigentlich nicht gefallen lassen. Ich brauche nicht irgendjemand von Davos, der mir sagt, was ich zu sagen, zu denken habe, wohin ich zu reisen habe oder nicht. Ne? Oder so Credit Points, so ein System aufmachen wie in China, das man bei uns natürlich großartig ablehnt, aber trotzdem dann eine digitale Individualerkennung machen wollen, das digitale Geld einführen wollen, was ja nichts anderes ist. Das gibt es aus als Verbrechensbekämpfung. Und dabei ist das größte Verbrechen, dass irgendeine staatliche Institution die gesamte Bevölkerung reguliert und kontrolliert bis ins Einzelne hinein. Meinungsregulierung, Digital Service Act, ist nichts anderes als eine Unterminierung nicht nur der Demokratie, sondern auch unseres Menschenbildes, das auf der Personenwürde aufbaut. Woher wissen eigentlich meistens gar nicht mehr legitimierte Politiker in der Europäischen Union, welche Wahlen gültig sind, welche abgeschafft werden müssen, wer kandidieren darf oder nicht, was veröffentlicht werden darf, oder wo man Millionen Menschen vorschreibt, welche Podcasts sie zu sehen haben und nicht zu sehen haben, wo man sozusagen das eigene politische Interesse zum Maßstab des freien Denkens aller anderen Menschen macht.
Herr Kardinal Müller, wie ist es eigentlich, im Vatikan zu leben?
Naja, Vatikan, das ist ja eine gewisse Organisationseinheit, aber ich lebe ja nicht sozusagen im Vatikan, wie man ein sonstiger Bürger in seinem Staat lebt. Ich lebe ja als freier Bürger und dem Vatikan gehöre ich nur insofern an, als der Vatikan ein Kleinstaat ist, der die Souveränität des Papstes und seiner Mitarbeiter sicherstellt. Aber sonst ist es so keine Lebensform, wie man irgendwie als Schweizer in Zürich lebt. Also lebt man nicht irgendwie als Kardinal im Vatikan, sondern man hat da so einen normalen Lebensumkreis. Und für mich ist ja wichtiger, wir leben in der Kirche, ne? Oder hier in Italien oder in Deutschland. Aber wichtig ist auch, dass man sich hier, aber überall natürlich, jeder sich als freier Bürger fühlt. Ne?
Und was für ein Verhältnis haben die Kardinäle untereinander?
Naja, das ist jetzt zwar ein Kollegium, aber es ist jetzt nicht so eine Lebensgemeinschaft, die das ständig miteinander zu tun hat, sondern es sind eben so eine Gruppe von Personen, Bischöfen, die eben durch die Ernennung zum Kardinal vor allen Dingen das Wahlrecht haben für den nächsten Papst, die jetzt auch ein Kollegium sind, das dem Papst mit Rat und Tat zur Seite steht, also verglichen so mit dem Senat, so ein Ratsgremium eigentlich, das dem Papst eben auch zur Seite steht und ihn unterstützt.
Jetzt hat er dieser Film, haben Sie eben vielleicht gesehen, dieser Konklave-Film hat da ziemlich für Wirbel gesorgt, also diese Machtintrigen quasi im Vatikan. Wie viel Realität ist da eigentlich, steckt da dahinter? Wie nah ist der Film an der Realität?
Ich habe den Film nicht gesehen oder davon gehört, aber das ist ja immer das gleiche Muster. Man, diese Rede da von den Mauern, hinter den Mauern des Vatikans, da vermute dann die Fantasie, oft schon von der schwarzen Legende der Engländer gegen die Spanier und so gegen die katholische Kirche, also die altprotestantische Vorstellung, dann irgendwie der Papst ist der Antichrist und da werden alle möglichen Intrigen gesponnen. Das ist natürlich für einen ein bisschen nachdenkenden Menschen natürlich alles völliger Unsinn. Natürlich geht es überall, wo Menschen sind, geht es auch irgendwie um das Durchsetzen der eigenen Vorstellungen. Ich glaube, wenn man Priester wird, Diener Christi ist oder dann Bischof ist, Hirte einer Gemeinde und dann Bischof mit Kardinalstitel, ist das ursprüngliche Bestreben eines echten Priesters, ist es, den Menschen das Evangelium zu verkünden und nicht für seine eigene Person irgendeine Karriere zu machen und sich mit Kategorien oder Titeln oder Anerkennungen zu schmücken, die er eigentlich nach seinem eigenen Glauben, christlichen Glauben, für wertlos hält oder sonst vielleicht für antichristlich hält. Ne? Jesus hat ja gesagt, bei euch soll es nicht so sein, die weltlichen Machthaber, die unterdrücken die Leute und manipulieren sie und regulieren sie und lassen die ihre Macht spüren, bei euch soll es nicht so sein. Wer der Erste von euch sein will, der soll der Diener aller sein. Also wer als Bischof oder als Kardinal es nicht begreift, dass sein Amt ein Dienst ist an der Kirche und durch die Kirche an der Menschheit, der ist eigentlich fehl am Platze. Ne? Und insofern sind solche Filme, das ist ja nicht der erste seiner Art, sondern da gibt es ja unendlich viele und die ganze antikirchliche Propaganda bedienen sich immer dieser Klischees von den Machtkämpfen hinter den Vatikanmauern und all diesen Dingen. Das ist nicht irgendwie ganz falsch, weil es sich hier auch irgendwie um Menschen handelt, selbst mit der besten Gesinnung gibt es immer auch diese Versuchung, eigene Freunde irgendwie zu promovieren oder Gesinnungsgenossen zu finden für die eigenen Vorstellungen. Aber das ist, glaube ich, trotzdem nicht das tragende Motiv aller. Und wer das so macht, der weiß das auch, wenn er wirklich christlich erzogen ist und christlich denkt und auch christlich predigt, dass die Prinzipien, die wir anderen predigen, auch auf uns selber zutreffen müssen. Insofern wird jeder Kardinal auch in seinem eigenen Gewissen sich immer fragen, diene ich jetzt irgendwie ganz primitiv eigenen Interessen, leide ich jetzt die Vorstellung, ich bin Italiener, also muss ein Italiener der nächste Papst werden. Also so das Primitivste, was von primitiv eigentlich sich vorzustellen ist, der kleinste, unterirdischste eigene Machtvorstellungen oder sowas oder so. So Nationalitäten oder der andere sagt, jetzt muss ein Afrikaner mal nur der Sensation willen, dass ein schwarzer Papst wird, nichts dagegen zu sagen ist, aber nur allein um dieser Sensation willen, sondern es muss die geeignete Person sein, egal welche Hautfarbe sie hat. So muss man rumdenken. Ne?
Da kommt jetzt natürlich die Nachfrage. Was erwarten Sie von einem Papst? Was muss er sein?
Ja, das geht nicht um meine persönlichen Erwartungen, was ich mir vorstelle. Es muss irgendwie einer deutschsprachig sein oder muss einer habilitiert sein oder eine Universität nach unserem Muster besucht haben. Das sind alles sekundäre Kriterien. Christus selber hat nach katholischem Glauben die Kriterien angegeben, hat Simon einen bisschen wankelmütigen Charakter war das oft, himmelhoch jauchzen und dann zu Tode betrübt, aber war so ein Mensch wie viele andere auch, aber trotzdem in seiner menschlichen Schwäche und so weiter hat er trotzdem eben ihn erwählt und hat gesagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und während der Passion hat er vor der Passion zu Petrus gesagt, stärke deine Brüder im Glauben, ne? Oder der auferstandene Christus sagt zu Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das sind eigentlich die Kriterien, die der Papst als der Oberste der Hirten, der Bischöfe, der Erste, das Prinzip der Einheit auszuüben hat. Und nicht, dass man irgendwie das Papsttum sich so vorstellt, jetzt habe ich die Macht, jetzt kann ich immer machen, was ich mir irgendwie die ganze Zeit so für Illusionen und Träume gemacht habe, wie so ein römischer Kaiser, der dann Daumen auf, Daumen ab über die Leute befiehlt, sondern das Papsttum ist der größte Dienst, ist der Diener Gottes, sagt es der Papst Gregor der Große. Und diese inneren Kriterien, die müssen maßgebend sein. Und die Kardinäle müssen einen wählen, von dem sie wirklich in ihrem Gewissen überzeugt sind, dass er trotz aller menschlichen Begrenzen und Schwächen doch so weit wie möglich diesen Voraussetzungen entspricht und dieses Amt ausfüllt, das nicht nach seiner Person gestaltet werden muss, sondern diese Person muss sich in Dienst dieses größeren Amtes stellen. Petrus bleibt, der einzelne Papst kommt und geht. Ne?
Und jetzt, wenn ich natürlich schon einen Kardinal vor mir sitzen habe, die ganze Welt spekuliert ja über den Gesundheitszustand von Papst Franziskus. Wie geht es ihm wirklich? Was wissen Sie vielleicht über den Gesundheitszustand, wenn Sie überhaupt etwas dazu sagen können?
Naja, medizinisch habe ich keine anderen Informationen, als sie herausgegeben werden. Der Papst lässt sich ja auch in letzter Zeit jetzt öfter sehen, wenn er zum Gottesdienst kommt oder nach Santa Maria Maggiore sich fahren lässt, um dort vor dem Bild der Mutter Gottes zu beten. Nicht wie die Protestanten sagen würden, die Mutter Gottes anbeten, was natürlich völliger Unsinn ist, sondern sozusagen seine Zuflucht nehmen zu Maria als Vorbild des christlichen Glaubens und dadurch auch spirituell sich bereichern und tragen zu lassen. Insofern erscheint der Heilige Vater ja dann, je nach der Möglichkeit seines Gesundheitszustandes, bei Gottesdiensten, segnet die Leute, betet für sie. Und glaubt, das ist ja gut so, dass es so geschieht. Aber es wäre falsch rum zu sagen, wir erwarten vom Papst sozusagen den nur sportlichen Typ, den immer gesunden, dem nie nicht einmal eine Erkältung was zusetzen kann oder so, sondern der Papst ist trotz seiner hohen Stellung ein Mensch wie jeder andere auch, mit seinen leiblichen, seelischen Möglichkeiten oder auch Gesundheitsgefährdungen. Auch ein Papst oder ein Bischof kann auch mal depressiv sein oder in eine Krise geraten. Und es wäre völlig falsch, wenn die Gläubigen sozusagen in ihren Hirten den Supermenschen sehen würden, sondern ist jeder Mensch, einfachste Gläubige bis zum Papst, ist eine Situation vor Gott gleich. Ne?
Als Theologe, als Theologieprofessor, um jetzt langsam die Schlussrunde einzuläuten, beschäftigen Sie sich mit den zentralen, mit den grundlegenden Fragen über die Menschheit. Wer sind wir? Woher kommen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Was haben Sie in all dieser Zeit, wo Sie über die Menschheit nachdenken, was haben Sie über die Menschheit gelernt?
Ja, dieses Nachdenken beginnt ja nicht erst mit dem priesterlichen Amt, sondern mit dem Theologiestudium oder als Jugendlicher im Gymnasium und so fort und so weiter. Beschäftigt man sich ja immer und jeder Mensch beschäftigt sich mit diesen grundlegenden Fragen. Wir sind eben dafür überzeugt, dass der Mensch mit seiner Vernunft schon sehr weit kommen kann, wenn man die großen Philosophen anschaut, von den Griechen angefangen bis auch hin zur Gegenwart, die aber letztlich nicht zu einem einheitlichen Schluss gekommen sind, was es mit dem Menschen auf sich hat und was die Prinzipien unseres Handelns sind und ob es über den Tod hinaus noch eine Hoffnung gibt. Und hier sind wir eben als Christen aller Konfessionen doch überzeugt, dass die Menschen die Fragen stellen können, dass aber die letzte umfassende Antwort nur Gott allein gibt und nicht aber als theoretische Information, sondern als ein volles Engagement Gottes in unserer Welt. Und das ist ja das, was alle menschliche Erwartungen und Vernunft sprengt, dass Gott, Ursprung allen Seins, der uns geschaffen hat, sich so auf unsere Ebene einlässt, auf Augenhöhe mit uns begibt, dass Christus, sagt Apostel Paulus im Philipperbrief, denn der Gott Gleichgestalt war, sich nicht gescheut hat, die Menschengestalt anzunehmen, das menschliche Schicksal auf sich zu nehmen, bis hin zum furchtbaren Tod am Kreuz, und dass Gott sich für uns so engagiert hat und dass kein Mensch verlassen ist, weder in Freude noch in Leid, weder im Leben noch im Tod, ob er gerade eine Familie gründet oder ob er Witwer geworden ist durch den Tod seines Ehepartners, Witwer geworden ist oder wie auch immer, in welcher Situation auch immer, dass wir immer umfangen sind von der Gnade und der Liebe Gottes und das nicht nur theoretisch, sondern dass Gott sich praktisch für uns engagiert hat und dass Gott in Jesus Christus den Tod überwunden und uns das Leben, die Freude, das ewige Glück geschenkt hat, für immer.
Wie denken Sie über Menschen, die nicht an Gott glauben?
Ja, es gibt Menschen, die sich Atheisten nennen, weil sie vielleicht Gott hassen oder vielleicht ursprünglich mal gläubig gewesen sind und dann irgendwie enttäuscht wurden, weil sie Unglück hatten im Leben, trotz ihres Gebetes oder weil sie auch dann von Vertretern, Repräsentanten, die im Namen Gottes aufgetreten sind, menschlich enttäuscht worden sind. Insofern die Kirche ihre Glaubwürdigkeit in manchen ihrer Vertretern verloren hat. Es gibt auch Atheisten, die aufgrund ihre Reflexion über den Kosmos, Entstehung des Kosmos und des Menschen zu der Meinung gekommen sind, man braucht nicht sozusagen ein intelligent Design, oder die als Philosophen zu der Überzeugung gekommen sind, dass das Nichts größer ist als das Sein, Nihilisten also sind, also aus ganz unterschiedlichen Herkünften, existenziellen oder rein rationalen, intellektuellen, reflektorischen Gründen nicht an Gott glauben, an Gott im Sinne des christlichen Glaubens. Es gibt ja auch Gott auch im Sinne der vorchristlichen Philosophie oder der Götter, wie auch immer in verschiedenen Religionen. Aber wir sind, wenn wir von Gott reden, meinen wir immer den Gott des Alten und Neuen Testamentes, den personalen Gott, die nicht an Gott glauben. Das sieht man natürlich diese Menschen als Seelsorger mit den Augen Gottes und kann ihnen nur wünschen und für sie beten oder wenn sie einem fragen, auch ein Zeugnis geben oder vielleicht argumentativ helfen, diesen Glauben an Gott zu finden oder wieder zu finden oder das Vertrauen auf ihn zu setzen. Was ihr endgültiges Schicksal sein wird, das entscheidet allein Gott. Gott allein schaut in die Herzen. Und es gibt auch Menschen, die sagen öffentlich, sie glauben nicht an Gott, aber die aus unerfindlichen Gründen sich so verhalten, als ob sie an Gott glauben würden. Und andere, die groß lauthals bekennen, sie glauben an Gott, sich aber in ihrem Leben gerade gegenteilig verhalten, dann großes Ärgernis geben, schuldig werden an den wirklich nach der Wahrheit und an Gott Suchenden. Das Beste ist natürlich, wenn man sowohl Gott an Gott glaubt und sich zu ihm bekennt und auch im Leben das umsetzt, was zum Glauben an Gott gehört, nämlich das Zentrum, die Liebe zu Gott über alles und die Liebe zum Nächsten wie zu sich selbst.
Letzte Frage, hoffentlich eine kurze Antwort. Ich will da nicht ein großes Fass aufmachen, aber drei Worte. Was ist Gott?
Ja, Gott ist Gott, ist das Leben, ist die Wahrheit, ist das Ziel und der Ursprung allen menschlichen Lebens, Hoffens und Glaubens und Lebens.
Herr Kardinal Müller, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und frohe Ostern.
Dankeschön, gesegnete Ostern für alle Zuhörer und Zuseher.